Wirklich richtig schön, wie die Katha gesagt hat, nach 8 Wochen wieder bei euch zu sein. Und vor allem, was ich ganz neu schätzen gelernt habe, ist es, in dieser wunderschönen Pfalz zu sein. Also wirklich, ich habe es ganz neu schätzen gelernt, dass ich Landau, dieses schöne Fleckchen Erde, als meine Heimat nennen darf. Und so haben wir einfach eine richtig gute Zeit gehabt, Jörg und ich. Wir haben sehr viel lernen dürfen. Wir durften viel mit reinschauen. Wir durften aber auch praktisch Hand anlegen. Und wir durften in einen richtig spannenden Prozess reinschauen. Die FCG in Gifhorn ist nämlich gerade dabei, ein Gebäude zu kaufen. Und zwar kaufen sie ein Brauhaus. Genau, das wird ihr neues Gemeindegebäude. Und sie haben in Gifhorn viel gesucht, was könnten sie erwerben, weil ihre jetzigen Räumlichkeiten zu klein sind. Und es hat sich erstmal nichts ergeben. Und dann hat sich das Brauhaus ergeben. Und das ist ja schon ein ungewöhnlicher Ort für eine Kirche. Und deshalb ist es so cool, genau diesen Prozess beobachten zu dürfen. Weil so sichtbar war, dass Gott diesen Prozess führt. So Gottes Handschrift in dem Ganzen. Und das Besondere ist letztendlich, dass in Gifhorn es ungefähr 4 Kneipen gibt und 30 Gemeinden und in Landau wir ungefähr 30 Kneipen und 4 Gemeinden haben. Und das daher noch besonderer ist, wenn dann in Gifhorn eine Kirche in eine Kneipe reingeht. Dieses Brauhaus ist halt einfach zu groß, es lohnt sich in Gifhorn nicht. Und es ist eine geniale Gelegenheit, dass die Gemeinde jetzt in dieses Gebäude reinkommt. Aber was Jörg und mich eigentlich am meisten daran berührt hat, ist zu sehen, dass die Gemeinde wirklich als Einheit unterwegs ist. Egal ob jung oder alt, die haben einfach insgesamt echt Bock darauf, wenn ich das so sagen darf. Die sind einfach begeistert, obwohl es Leute gibt, die eigentlich das jetzige Gebäude viel lieber haben, vor allem weil einige davon das mit Schweiß und viel harter Arbeit Stein für Stein dieses Gebäude gebaut haben. Und trotzdem sagen die älteren Leute, das ist ein guter nächster Schritt, wir sind da voll dabei. Und die Mitgliederversammlung hatte eine 100%ige Zustimmung. Und das ist so cool, weil Einheit so viel mehr noch bewirkt, als nur eine Mehrheit zu haben. Und einfach zu sehen, was Gott da tut, war für Jörg und mich einfach eine richtig coole Zeit. Aber es ist auch einfach richtig schön, wieder hier zu sein. Und auch heute soll es um das Thema Einheit gehen. Das Predigtthema ist Einheit, mehr als nur ein Vorschlag. Aber was beinhaltet Einheit eigentlich? Einheit ist eine Verbundenheit. Das ist so eine innere Zusammengehörigkeit und es passiert nicht so leicht, dass von außen etwas reinkommt, was Unruhe stiftet oder entzweit. Wenn zum Beispiel ein Pärchen jung verheiratet ist, dann sagen wir oft, das ist jetzt irgendwie eine Einheit. Oder bei Teamsportarten sagen wir, das Team soll eine Einheit bilden, weil mit lauter Einzelspielern gewinnt man auch kein Spiel. Und ein Beispiel, wo wir Einheit auch vor allem in unserem Land, finde ich, sehr eindrücklich auch erlebt haben, ist beim Berliner Mauerfall 89. Ein Land, das entzweit war, wurde wieder eins. Und wir feiern auch den Tag der Deutschen Einheit. Und für mich als doch eher junges Küken, muss ich sagen, ist es emotional eigentlich nicht viel mehr als ein freier Tag. Aber ich habe dann gestern mir mal Videos angeguckt, wie das dann damals so war. Und ich muss sagen, mir sind echt die Tränen gekommen. Weil einfach da Leute waren, die Wochen vorher schon demonstriert haben, die sich eingesetzt haben, dass diese Teilung ein Ende hat. Und dann an diesem 9. November 89, als dann die Leute in Westdeutschland, den Leuten aus Ostdeutschland geholfen haben, über diese Mauer drüber zu gehen, als sich Menschen wieder in den Armen hatten, die sich vorher nicht so einfach in den Arm nehmen konnten. Das fand ich einfach eine echt berührende Sache und das ist einfach ein prägendes Ereignis, auch für unser Land. Das Gegenstück zur Einheit, was es wohl aktuell so gibt, ist vielleicht der Brexit. Besser gesagt, das britische Parlament, wollen sie jetzt den Brexit, also raus aus der EU oder nicht? Man weiß es nicht so ganz genau. Sie scheinen es auch noch nicht ganz genau zu wissen. Aber daran sehen wir, was auch Uneinigkeit mit sich bringt. Es bringt Streit mit sich, es bringt Krisen mit sich, es bringt Machtkämpfe mit sich. Und haben wir davon nicht eigentlich schon genug in der Welt? Was da auch noch dazu kommt, ist, dass wir heutzutage uns ganz gern aus der Gesellschaft rausziehen. Wir machen mehr gern so unser eigenes Ding. Ich will mich verwirklichen. Ich will alles erreichen. Ich will machen, was mir gerade so einfällt. Ich. Wir sind schon sehr individualistisch geprägt und ich bin genauso ein Kind dieser Zeit. Und ich denke, einer oder wirklich der Killer von Einheit ist das eben genannte Ich. Ich sehe das so und so. Ich fühle mich so und so wohl oder mit dem und dem vielleicht auch nicht. Und auch Einheit im kirchlichen Kontext ist ein Thema. Wie leben wir Einheit in der Kirche, in der FCG, aber auch mit anderen Konfessionen, mit anderen Kirchen? Und ich habe dazu einen tollen Poetry gefunden, also eine Dichtung von Marco Michalczyk. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und ich habe uns ein paar Auszüge davon mitgebracht, die ich gleich gern lesen möchte. Ich kann euch schon mal sagen, schnallt euch am besten an. Es wird herausfordernd und auch leicht provokant. Aber ich finde seine Gedanken richtig gut und gedankenanregend. Und wenn du heute Morgen da bist und vielleicht sagst, hey, mit Kirche habe ich nicht so viel am Hut, dann genieß es einfach, dass die Kirche sich mal selbst hinterfragt. Überschrieben ist der Poetry mit göttliche Einheit, herrliche Gemeinde. Wenn man jemanden trifft, ihn kennenlernt und mit ihm spricht und klar ist, dass er wie du auch Christ ist, ist die Frage, die folgt, oft offensichtlich. Eine Frage, die eigentlich harmlos und schlicht ist. Doch mir wird immer mehr klar, dass sie das nicht ist. Du gehörst zu Jesus, okay, bist mit ihm so unterwegs, schön und gut, doch ich würde gern noch wissen, in welche Gemeinde oder Kirche du gehst. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich habe nichts gegen diese Frage per se, nur gegen das, was leider oft dahinter steht. Jesus sprach oft von seiner Kirche, seinem Leib, seiner Gemeinde und meinte damit nicht viele, sondern eine. Ich habe noch mal nachgeschaut. Jesus sprach sogar von Kirche als seiner Braut. Doch diese perfekte, makellose, einzigartige Braut sieht auf den ersten Blick eher wie ein Harem aus. Von außen betrachtet, gespaltet, getrennt. Einheit betont, die doch niemand erkennt. Der große Gott der Liebe, zu dem man sich bekennt, wird so oft nicht sichtbar und falsch dargestellt. An der Liebe, die wir zueinander haben, sollen die Menschen erkennen, dass wir zu Gott gehören und ihn dafür preisen. Doch sie sollen ihn preisen, wenn wir doch gar nicht eins sind, uns ignorieren und vielleicht sogar streiten. Man könnte es manchmal meinen, aber Gemeinde kommt nicht von Gemeinsein, sondern von gemeinsam. Gemeinschaft, die Vereinschaft, was nicht allein klappt. Und jetzt stehst du hier mit geschlossenen Augen und erhobenen Händen und singst, wie sehr du Gott liebst, aber zwei Reihen hinter dir steht jemand, dem du nicht vergibst, nicht vergeben willst, denn Vergebung hat diese Person nicht verdient. Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, den du nicht siehst, und deinen Bruder verachten, der direkt vor dir steht? Und ich finde es unbequem, das anzusehen. Diese Fragen anzugehen, will schon fast das Handtuch nehmen, Handtuch werfen, weil mein erhobener Zeigefinger dabei zuallererst auf mich zeigt. Guck mal, da ist eine Gemeinde und da ist eine zweite. Wollen beide Menschen erreichen, Hoffnung verbreiten, doch können sich nicht die Hände reichen, weil die einen Hände heben und die anderen Hände falten beim Beten. Können sich nicht leiten. Und ich frag mal bescheiden, von wem lässt du dich leiten? Sicher nicht von seinem Geist. Denn Jesus hat gebetet, dass sie alle eins seien, befreit, dass wir frei sind, nicht damit wir uns streiten, seine Kinder beleidigen. Gnade heißt, ich bin zutiefst geliebt, doch habe diese Liebe gar nicht verdient. Ich finde, das sind einfach sehr bewegende Zeilen auch. Und ich weiß nicht, ob du dich ertappt gefühlt hast bei so manchem Gedankengang. Ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon jemandem gestellt habe. In welche Gemeinde gehst du? Zu welchem Gemeindebund gehört der? Um eigentlich insgeheim nur eine Schublade aufzuziehen, denjenigen da reinzupacken, um zu wissen, mit was ich es einigermaßen zu tun habe. Und wie oft war ich innerlich stolz, Pfingstler zu sein. Und so hat sich das Gott einfach nicht gedacht. Und ich merke, dass Gott damit mit mir einen innerlichen Prozess geht, da Dinge neu zu denken. Und falls du diese Gedankengänge auch kennst, dann können wir mit dieser Predigt gemeinsam auf eine Reise gehen. Bist du dabei? Einheit ist gefühlt oft ein Vorschlag unter vielen. Oft empfinden wir das als ganz nett, aber Einheit ist eben nicht nur ein Vorschlag, sondern die Bibel ermahnt uns sogar dazu. Unter anderem in Epheser 4, 1 bis 6. Und da können wir einfach mal gemeinsam reinschauen. Ich lese es vor. Ich ermahne euch also, ich, der Gefangene, um des Herrn willen, die Berufung auf würdige Weise zu leben, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Freundlichkeit, mit Geduld. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, ebenso wie ihr auch berufen worden seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen ist und durch alle und in allen. Gar nicht so einfach, da durchzusteigen, oder ging es nur mir so? Also mich hat der Text auf jeden Fall herausgefordert, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Aber lasst uns wirklich zusammen wie auf eine Reise gehen und uns diesen Bibeltext näher machen und uns dabei drei Fragen stellen, die uns helfen zu verstehen, warum Einheit mehr ist als nur ein Vorschlag. Zum einen, wieso ist Einheit überhaupt wichtig? Zum zweiten, was vereint uns eigentlich? Und zum dritten, wie lebt man Einheit? Wie geht das ganz praktisch? Also lasst uns mit der ersten Frage beginnen. Wieso ist Einheit überhaupt wichtig? Einheit ist wichtig, weil es Gottes Idee ist. Und in der Bibelstelle lesen wir, weil er die Gläubigen dazu berufen hat. Was das meint, ist ein Leben zu leben, das Jesus ähnlich ist und das Gott gefällt. Weil wir davon überzeugt sind, dass das Beste es uns bringt, wenn wir Jesus Verhalten ähnlich leben. Und wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, dann haben wir ihm quasi unser Steuer überlassen. Und das hat auch einen Lebenswandel in Gang gesetzt. Und zu diesem Lebenswandel gehört es auch, in Einheit miteinander unterwegs zu sein. Und da, wo wir keine Einheit in Kirche leben, sind eigentlich immer Streitigkeiten, Desinteresse und so weiter der Auslöser. Und das ist einfach wirklich nicht das, was sich Gott bei Kirche gedacht hat. Warum sollte ich Einheit leben? Einheit ist mehr als nur ein Vorschlag, weil es Gottes Idee ist und Kirche nicht zufällig entstanden ist, sondern es sein Gedanke war. Weil Einheit ein Geschenk Gottes ist und weil wir durch Einheit nach außen sichtbar machen können, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Das, was Katja vorhin gelesen hat aus Johannes 13, 35, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dabei geht es vor allem um die gesamte Kirche. Nicht so sehr um uns als FCG, sondern einfach über alle Konfessionen, die Einheit, die wir leben mit den Gläubigen, die an Jesus glauben. Und andererseits ist es doch so, dass wir diese, nennen wir es mal, überkonfessionelle Einheit nur leben können, wenn wir sie auch hier leben, oder? Und weil wir Menschen sind, hilft es uns immer zu wissen, welchen Nutzen wir denn davon tragen, wenn wir jetzt ein Verhalten ändern sollen, was wir bisher so nicht hatten. Also zusammengefasst gesagt, Einheit bringt mit sich, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir uns füreinander stark machen, das heißt sowohl ich für dich als auch du für mich, dass wir in Gottes Willen leben, dass andere sehen können, dass wir mit Jesus unterwegs sind und dass wir zusammen mehr schaffen als alleine. Und wenn wir bei dem Bild bleiben vom Mauerfall und vor allem mal das Symbol vom Brandenburger Tor nehmen. Das Brandenburger Tor hat eigentlich zweimal ein Symbol. Einmal war es das Symbol der Trennung 1961, als West und Ost getrennt wurden. Und dann war es das Symbol der Wiedervereinigung 89. Und ich habe mir gedacht, kann man das irgendwie auf Gott übertragen? Und ich würde sagen, wenn wir in die Bibel gucken, am Anfang war alles cool mit Gott. Ja, wir waren mit Gott unterwegs, quasi wie im Paradies. Und das Tor war offen. Und dann hat der Mensch sich überlegt, dass er gerne selbst Gott wäre. Und es kam zum sogenannten Sündenfall. Und das Tor hat sich geschlossen und es gab eine Grenze zwischen Gott und mir, zwischen Gott und dem Menschen. Und dann kam Jesus auf die Erde als Sohn Gottes und ist für unsere Fehler am Kreuz gestorben und wieder aufgestanden. Und das ist Gottes Wiedervereinigungsangebot an uns, dass wir mit Gott wieder vereint leben können. Und dieses Kreuz ist dabei eigentlich das Symbol von Einheit von allen Gläubigen, weil es das Zentrale ist, was uns verbindet. Und egal wie viel theologische Diskussionen es zu verschiedenen Themen der jeweiligen Konfessionen gibt, ist doch zentral wirklich, dass Jesus gestorben und leiblich auferstanden ist. Und Jesus selbst sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, niemand kommt zum Vater als durch mich. Aber um Einheit leben zu können, erleichtert es uns immer, zu wissen, was uns denn überhaupt vereint. Also, Frage 2, was vereint uns eigentlich? Und Paulus, der diesen Bibeltext geschrieben hat, den wir vorhin gelesen haben, endet bei seiner Ermahnung mit 7 Gemeinsamkeiten, die Christen bereits vereinen. Also man könnte quasi sagen, 7 mal 1 gleich 1. Klingt zwar wie ein Rechenfehler, aber 7-mal kommt das Wort ein vor. Und diese 7-mal tun unsere Einheit ausmachen. Deshalb, das ist gleich 1. Was sind die Punkte? Wir sind ein Leib. Die Bibel benutzt dieses Sinnbild als für das Thema Einheit. So wie ein Körper nur richtig funktioniert, wenn er einen Zeh hat, aber auch einen Arm hat und Augen hat, so ist es auch der Gedanke der Bibel vom Leib, dass jeder Gläubige wichtig ist und ein Teil von der Kirche Jesu ist. Und zweitens, wir haben einen Geist, den Heiligen Geist. Wir haben nicht verschiedene, sondern wir haben einen, der uns vereint. Wir haben eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass wir ein Leben mit Gott leben dürfen, schon jetzt und vor allem mit Ewigkeitsperspektive. Und wir haben einen Herrn, nämlich Jesus, der uns alle vereint, der gestorben und auferstanden ist für unsere Fehler. Wir haben auch einen Glauben, nämlich jeder eine Beziehung zu Gott, und zwar eine Vertrauensbeziehung, weil Glaube auf Vertrauen gegründet ist. Wir haben eine Taufe. Der Gedanke dahinter ist die Eingliederung in eine Kirche, also in eine Gemeinschaft von Gläubigen hineinzukommen und dann auch Verantwortung für diese zu übernehmen. Und der 7. Punkt ist, wir haben einen Gott und Vater aller Gläubigen. Ein und derselbe Gott, ob wir nun Baptisten, Katholiken, Pfingstler oder zu sonstigen Konfessionen uns zugehörig fühlen. Und was besonders auffällig hier ist, dass Paulus praktisch ohne Verben diese Aufzählung macht. Das heißt, es ist keine Liste von Tun, wie so eine To-Do-Liste, die wir abhaken können, sondern es ist was, was er schenkt, was wir nicht produzieren können. Aber was wir können, sagt der Bibeltext, ist es zu bewahren. Und Gott hat hier versucht, uns hier den Blick zu schärfen auf das, was uns vereint, weil er uns Menschen kennt und weiß, dass wir immer gern auf das gucken, was uns unterscheidet. Und eins sein als Christ ist keine freiwillige Extraleistung, die wir irgendwie machen können, wenn wir alles andere erledigt haben. Sondern die Bibel gibt Einheit einen sehr hohen Stellenwert. Und Gott selbst lebt diese Einheit als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ja, in der Kirche wird man auch verletzt. Trotz aller Einheit und aller Bemühungen sind wir letztendlich Menschen, die Fehler machen. Und Kirche ist kein Gebäude, sondern es besteht aus Menschen, die nicht perfekt sind. Und ich habe ein gutes Zitat gelesen, also ich finde es zumindest gut. Die Kirche ist ein Spital für Sünder, kein Museum für Heilige. Und ich finde das wirklich gut, weil es bringt es eigentlich auf den Punkt. Wir haben oft so einen hohen Anspruch daran, dass in die Kirche nur Heilige gehen, aber eigentlich ist es ein Ort für all die, die es halt täglich irgendwie verhauen. Und ich fühle mich da ziemlich wohl, auf jeden Fall drin. Und Sprüche 27, Vers 17 sagt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Das ist nicht bequem. Aber es bringt uns weiter. Und aus dem Grund ist es auch wichtig, sich immer vor Augen zu führen, dass es nicht die perfekte Gemeinde gibt. Das heißt, es macht eigentlich wenig Sinn, so ein Church-Hopping zu betreiben, also von einer Gemeinde in die andere auf der Suche nach der perfekten Gemeinde, weil die werden wir nicht finden. Und ich habe mir gedacht, wenn es mal wieder nicht so gut funktioniert mit der Einheit und man sich nicht so eins fühlt, dann lasst uns doch einfach wirklich daran denken, dass die Kirche ein Spital für Sünder ist und kein Museum für Heilige. Aber wenn die Kirche jetzt ein Spital für Sünder ist, wie lebt man dann Einheit? Wie soll das denn dann praktisch funktionieren? Und was die Bibelstelle uns sagt, ist, ertragen ist gefragt. Und vielleicht kennst du das auch aus deiner Ehe, dass es so Momente gibt, da tust du mit deiner Liebe, die du für deinen Partner hast, ihn mehr ertragen, als ihm jetzt liebe, nette Worte um den Mund zu schmieren. Manchmal gibt es so Momente, da muss man einfach durch. Und Multikulti ist immer anstrengend. Bezogen auf, wenn wir unterschiedliche Kulturen haben, wenn wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben, unterschiedliche Konfessionen. Diese Vielheit macht es interessant, aber im Alltag macht es das auch herausfordernd. Und Paulus ist hier sehr pragmatisch und geistlich zugleich. Er sagt, die Einheit ist möglich durch die Liebe. Aber er sagt nicht, du musst jetzt für jeden Einzelnen ganz inniges Gefühl haben und ihn ganz emotional lieben, sondern er ist eigentlich total realistisch und sagt, ertragt einander. Und wie das machbar ist, gibt er uns eigentlich auch noch mit auf den Weg, weil er uns drei Haltungen an die Hand gibt, wie das möglich ist. Zum einen die Demut. Die Demut war damals keine Tugend, weil für die griechische Vorstellung des Heldentums hat das so gar nicht reingepasst. Also war Demut für die Sklaven, die ihrem Herrn gegenüber ganz demütig sein sollen. Also nicht keine eigene Meinung haben sollen und so weiter. Und spannenderweise hat Jesus und auch Paulus diesen Begriff völlig anders definiert. Unter echter Demut verstehen sie, dass man den Blick von sich wegnimmt, den Blick auf den anderen und sich auf Augenhöhe begegnet. Und der zweite Punkt, Freundlichkeit, zum Beispiel ein Lächeln jemand zu schenken, der vielleicht auch ganz anders denkt als du und da einfach eine freundliche Atmosphäre zu schaffen. Das tut dem anderen gut. Und uns tut es eigentlich nicht wirklich weh. Und der dritte Punkt, Geduld. Ja, da bin ich ganz besonders schlecht drin. Geduld nimmt nämlich die Schwäche in den Fokus, dass irgendwie irgendwas nicht richtig funktioniert. Und ich mag sehr gerne, wenn die Dinge funktionieren, wenn sie effizient sind und mein Geduldmaß ist echt gering, wo Gott noch viel dran tun darf. Und Geduld heißt so viel wie den Zorn beiseite lassen. Und was Geduld tut, ist dem anderen Zeit geben und dann noch mehr Zeit geben. Und all die drei Haltungen haben nichts damit zu tun, dass wir Fehler jetzt nicht mehr benennen dürfen, sondern es geht darum, dass wir einen möglichst achtvollen Umgang miteinander haben. Und das Anliegen auch mit der Bibelstelle ist nicht, dass wir alles harmonisieren und dass wir alle eine Meinung haben müssen, weil Einheit heißt nicht gleich sein. Weder in der Kirche vor Ort noch in der überkonfessionellen Einheit. Die verschiedenen Konfessionen haben unterschiedliche Ansichten und die dürfen sie auch haben. Ich glaube, Gott kommt damit klar. Ich glaube, Gott ist viel größer als all unsere Überlegungen zu irgendwelchen Themen. Wir dürfen eine große Weite haben in Detailfragen, wenn der Kern nicht berührt ist. Wenn wir uns da einig sind, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Aber okay, wenn wir realistisch sind, ist es mit dem Ertragen auch immer noch nicht ganz so einfach. Aber das, was uns verbindet, ist der Heilige Geist. Und das ist möglich durch Jesus. Und es ist somit keine menschliche Einheit, sondern letztendlich eine göttliche, eine von Gott geschenkte. Und ich persönlich finde es ziemlich cool, weil es einfach ein Geschenk ist. Und unser Job in dem Ganzen ist es, diese Einheit zu bewahren. Wenn du es anders übersetzt, heißt es so viel wie alles daran zu setzen, diese Einheit zu bewahren. Und das können wir mit unserem Verhalten. Also ganz konkret in Gemeinde, wenn Entwicklungen und Veränderungen anstehen, wie in Gifhorn jetzt zum Beispiel mit dem Brauhaus, sich zu entscheiden, gemeinsam unterwegs zu sein als Einheit, ob mir der Schritt jetzt ganz passt oder nicht. Ob das jetzt ganz mein Geschmack ist, dass meine Gemeinde in ein Brauhaus geht oder nicht, zu sagen, okay, ich vertraue auch der Leitung, der Gemeindeleitung und ich bin mit dabei, dass wir als Einheit den nächsten Schritt gehen, weil das größere Ziel dahinter ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass es in manchen Prozessen einfach nötig ist, Dinge umzustellen, ob das meinem Ich gefällt oder nicht, sondern wirklich dieses gemeinsam unterwegs zu sein. Und konkret für die gesamte Kirche gesehen ist es, Menschen anderer Konfessionen nicht in eine Schublade zu stecken, keinen Raum zu lassen für Streitigkeiten oder Desinteresse, sondern wirklich Interesse am anderen zu zeigen und uns bewusst zu machen, dass das Kreuz uns vereint. Und ich glaube, ein Schlüssel wirklich, warum wir es oft nicht hinbekommen, eins zu sein, ist einfach unser Ego. Und wenn jeder sich vornimmt, ein Stück von sich zurückzunehmen und den anderen zu ertragen und dabei zu wissen, dass der andere einen selbst ja auch ertragen muss, dann glaube ich, dass es möglich ist, sowohl in der Gemeinde vor Ort als auch in der gesamten Kirche von Jesus. Also halten wir fest. Einheit ist mehr als nur ein Vorschlag. Einheit ist Gottes Idee und Gottes Wille. Einheit ist ein Geschenk, das wir nicht produzieren können, aber wo wir alles dran setzen können, es zu bewahren. Einheit bedeutet nicht gleich sein. Und Einheit hat etwas mit dir und mir zu tun, damit ein Wir daraus wird. Und es gibt ein jüdisches Sprichwort, das heißt: Wenn alle Menschen an einem Strang ziehen würden, würde die Welt umkippen. Gut, die Frage ist, wollen wir, dass die Welt umkippt oder nicht? Aber was dieses Sprichwort sagt, ist, dass wenn wir als Einheit unterwegs sind, das Unmögliche möglich wird. Wenn wir als Christen, als Einheit unterwegs sind mit der besten Botschaft, dann können Menschen diesen Jesus kennenlernen. Weil wir einen Unterschied machen und weil Einheit sagt, du bist willkommen, wie du bist, du musst dich nicht verstellen, es ist schön, dass du da bist, du bist nicht alleine, in Herausforderungen stehen wir dabei und gemeinsam schaffen wir mehr als alleine. Und was wäre, wenn wir von einer Begeisterung über eine Konfession hin zur Begeisterung für Christus kämen, der in allen wirkt, die ihm nachfolgen? Und dabei geht es nicht darum, strittige Fragen auszublenden, sondern es geht darum, die nicht ins Zentrum zu stellen, sondern im Zentrum zu sehen, das, was uns vereint. Und dabei wird eine authentische Gemeinschaft und auch gemeinsame Anbetung möglich werden, weit über eine Allianz-Gebetswoche hinaus. Es wäre möglich, zu netzwerken, die Region gemeinsam zu erreichen und ganze Städte zu verändern. Einheit und damit Gemeinschaft miteinander wird die Welt mehr verändern, als wir ahnen, weil es Gottes Idee ist und er einen Plan damit hat. Und in Einheit unterwegs zu sein, loyal zu sein, treu zu sein, das macht den Weg so viel einfacher. Sowohl hier in der FCG in Landau, als auch mit anderen Kirchen zusammen. Also lasst uns nicht auf das schauen, was uns trennt, sondern auf das, was uns vereint. Und wenn wir mit jemand nicht so auf einer Wellenlänge sind, dann lasst uns einfach einander ertragen. In Demut, in Freundlichkeit und in Geduld. Und damit das nochmal uns so ganz bewusst werden kann und in unser Herz fallen kann, wollen wir gemeinsam nochmal das Lied singen, Wir sind eins, weil sich das genau an den Bibeltext anlehnt. Und lasst uns doch dieses Lied nehmen, immer wieder, wenn wir es hören oder wenn wir es hier singen, ob die nächsten Wochen oder Monate, zu sehen auf das, was uns vereint und dass Einheit Gottes Wille ist, Gottes Idee ist und dass wir gemeinsam mehr schaffen als alleine.